Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, wir haben gesungen Zions Hilf und Abrahams Lohn, Jakobs Heil und Davids Sohn, wunderbarer Rat, Kraft, und Held hat sich treulich eingestellt. Hier in diesem Lied wird hingewiesen auf das, was du, Doris, uns vorgelesen hast. Ich habe dir diesen Lesetext gewissermaßen aufgegeben als Härtetest am Anfang des Kirchenjahres für die Fähigkeit unserer Lektorinnen. Mit all diesen alten Namen aus dem Alten Testament von Sheltiel über Serubabel und wie sie alle heißen, diese 3x14 Generationen. So beginnt also das Neue Testament. Und wenn mir jemand sagt, ich möchte die Bibel lesen, bleibe aber immer stecken, manchmal sagt man den Leuten dann beginn beim Neuen Testament zu lesen. Dann müsste man noch sagen, aber den ersten Abschnitt überspringst du, sonst wenn du nicht die Geduld hast, dieses Telefonbuch zu lesen, dann wirst du stecken bleiben in der Mitte. Nachher wird es zwar dann sofort interessant mit der Geschichte der heiligen Familie mit Maria und Josef und ihrer Schwangerschaft. Aber jetzt bin ich schon in Gefahr vorzugreifen. Das ist dann bestimmt für den 24. Dezember in der Christnacht. Aber vielleicht ist Ihnen aufgefallen oder sicher ist Ihnen aufgefallen, dass in diesem Stammbaum, den Matthäus aufzählt, gewisse Unregelmäßigkeiten vorkommen. Es sind nämlich in der Form und Abraham zeugte Isaak und Isaak zeugte Jakob immer wieder kleine Einschübe. Und an 4 Stellen, bevor dann überhaupt Maria auftritt, werden Frauen erwähnt. Und das Auffallende ist, dass es zu jeder dieser 4 Frauen eine Geschichte in der Bibel gibt. Jede hat ein eigenes Gesicht und eine eigene Geschichte im Alten Testament. Die erste, die erwähnt wird, ist Tamar. Juda zeugte Peres und Serach mit Tamar. Es gäbe ja doch im Alten Testament berühmtere Frauen noch vor dieser Tamar. Sarah, Rebekka, Rahel, Lea. Diese Fürstinnen, diese Erzmütter, sie werden nicht erwähnt. Juda zeugte Peres und Serach mit Tamar. Die Geschichte von Juda und Tamar, die möchte ich jetzt erzählen. Bei der Vorbereitung zu diesem Gottesdienst habe ich mich gefragt, erzähle ich hier eine alte Geschichte, die jede und jeder schon kennt. Es nimmt mich einfach Wunder vor dem Erzählen. Sie dürfen sich auch umsehen bei dieser kleinen Abstimmung. Wer kennt die Geschichte von Juda und Tamar schon, soll doch das einmal bezeugen, mit Hand erheben. Also wir sind genug wenige, die diese Geschichte einigermaßen kennen, dass ich sie heute noch einmal erzählen darf. Juda, das ist ein Sohn von Jakob, einer dieser 12, ein Bruder von Josef, des Josef, der von seinen Brüdern in die Zisterne geworfen wird und dann an eine Karawane verkauft wird und nach Ägypten geschickt wird, wo er auf dem Sklavenmarkt das ist eine wunderbare, eine großartige Geschichte, die von Josef in Ägypten, lesen Sie die einmal nach. Juda also ist einer dieser Brüder, und zwar nicht der Lieblingsbruder von Josef und auch nicht das Lieblingskind von Jakob. Juda muss eher ein Schläger gewesen sein, einer, der schnell zu Gewalt gegriffen hat, aber hier im 38. Kapitel des ersten Buches der Bibel, hier begegnet er als einer, der aus dem Hause Jakobs in die Ferne zog. Er zog nach Adulam. Dort hat er seinen neuen Hausstand gegründet. Er hat dort eine fremde Frau kennengelernt, eine Ausländerin, eine, die nicht zum heiligen Volk gehört, aber sie hat keinen Namen in der Bibel. Sie ist einfach die Tochter Schuas. Und mit dieser Tochter Schuas hat Juda drei Söhne. Übrigens, der Juda, von dem Doris vorgelesen hat, Juda zeugte Serach und Peres mit der Tamar. Dieser Juda hat mit der Tochter des Schua drei Söhne. Der erste, der hieß Er. Das ist noch schwierig, wenn man eine Geschichte erzählen möchte, wo ein Mann Er heißt. Da muss man immer von Er sprechen und weiß nicht, was gemeint ist. Der zweite, der hieß Onan. Und bei einigen kommt vielleicht beim Namen Onan irgendeine Assoziation auf. Wir werden sie dann noch sehen oder ihr begegnen. Und der dritte, der war ein Nachzügler, der hieß Schela. Also, Juda ist der Vater von Er, Onan und Schela mit der Frau des Schua. So sind sie nun in der Ferne. Und die Söhne, die werden älter und kommen ins heiratsfähige Alter. Und Juda als Vater, wie jeder damals, er möchte ihnen eine Frau geben. Anders als seine Väter und Großväter lässt er die Frau nicht in der Heimat holen, sondern er sucht dort in der Nähe eine schöne Tochter, eine Frau, mit der er seinen Ältesten, den Er, verheiraten könnte. Er wird fündig in Keseb, wo Tamar auch im heiratsfähigen Alter ist. Und Tamar kommt in die Großfamilie von Juda. Wir müssen uns das nicht so vorstellen wie in Horgen mit den Wohnungen. Ich stelle mir das eher so vor wie eine große Zeltstadt, wo die Leute wohnen und leben, mit ihren Herden dann auch weiterziehen, dort wo es Weideland hat. Die Leute haben Zelte und es ist ein kleines Dorf, eine solche Familie. In dieses kleine Dorf der Familie von Juda kommt also die Tamar als Fremde, als junge Frau. Und wie es sich gehört als junge Frau, hat man in einer solchen Art von Familie zuerst die unterste Position einzunehmen. Man ist zwar die auserwählte potenzielle Mutter des Prinzen, aber solange man keinen Sohn auf die Welt bringt, ist man nichts mehr als eine Magd. Nun hat Tamar aus ihrer Sicht ein schlechtes Los zugeteilt bekommen, weil er, so heißt es in der Bibel, tat nicht, was Gott gefällig war. Und so ließ der Herr ihn sterben. Und jetzt ist eigentlich die Aufstiegschance für Tamar aus dieser untersten Mägdeposition verstellt. Sie hat keinen Mann mehr, lebt in dieser fremden Familie und es ist ja klar, dass sie kein Kind gebären wird. Weder ein Mädchen, was auch noch nicht gut war, noch einen Erbprinzen, einen Erstgeborenen. Nun gibt es aber ein Gesetz, das im Alten Testament aufgeschrieben ist. Dieses Gesetz wird im Fachausdruck die Leviratsehe genannt, die Schwagerehe. Und genau für solche Situationen, wenn nämlich ein Mann stirbt und seine Frau kinderlos zurücklässt, für solche Situationen ist dieses Gesetz bestimmt. Dass diese Witwe nicht einfach auf sich selbst gestellt ist und im Alter ohne Eltern, ohne Kinder und ohne Leute, die auf sie schauen muss, wie sie durchkommt, ist es eine Pflicht, dass der Bruder ihres Mannes zu ihr geht und sie schwanger macht. Es ist also ein altes Ehegesetz mit einem sozialen Hintergrund. Es ist am Bruder, seinem verstorbenen Bruder, Nachkommen zu schaffen. Und so hat Judah seinen zweiten Sohn, den Onan, geschickt und hat gesagt, geh du zu Tamar und schau, dass du deinem Bruder, dem verstorbenen Er, ein Kind schenkst. Das ist mit einem heiklen, viel umstrittenen Wort in der heutigen Zeit gesagt, eine Samenspende des Bruders anstelle seines verstorbenen Bruders. Onan nun wollte nicht, dass er Kinder zeugt, die nicht ihm gehören. Wenn ich da hingehe, dann werden das die Kinder des Er sein. Und er ließ es jedes Mal, wenn er zu Tamar ging, auf den Boden fallen. So heißt es in der biblischen Sprache. Und jetzt kommt diese Assoziation mit Onan, die heftig nachgewirkt hat für die jungen Männer, die Jünglinge, die entdecken, dass sie in ein Alter kommen, wo auch sie in der Lage wären, ein Kind zu zeugen. Das wird von gesunden Jungen auch geübt. Alleine, wenn man das entdeckt, man schämt sich ein bisschen. Man hat vielleicht auch Freude daran, die sogenannte Onanie. Die Onanie, die wurde den Jünglingen verboten, auch aus der Kirche. Man hat gesagt, das ist das Gleiche, wie der Onan im Alten Testament gemacht hat. Und von dem heißt es nämlich, er ist gestorben. Gott gefällt das nicht. Aber wenn wir genau lesen, weshalb dann auch der zweite Mann, also der Bruder von Er, sterben musste, ist es nicht, weil er seinen Samen auf den Boden fallen ließ, sondern weil er sich geweigert hat, die gute Tat an seiner verwitweten Schwägerin zu vollziehen, weil er zu geizig war, mit seinem eigenen Fleisch und Blut die Not seiner Schwägerin zu lindern. Wenn man es genau liest, dann sieht man, dass es nicht die sexuelle Praktik ist und die Tätigkeit, die er gemacht hat, die als Sünde bezeichnet wird, sondern seine Weigerung, sich in den Dienst der Nächsten zu stellen. Nun gut, verlassen wir den Onan. Es heißt, auch er ist gestorben, weil er sich geweigert hat. Tamar, nun die Witwe zweier Brüder im Hause Juda, und Juda wusste, jetzt wäre es eigentlich an Schela, dem Jüngsten, diesen Dienst an Tamar zu vollbringen. Schela war noch zu klein und Juda hatte Angst, wenn er ihn auch zu Tamar schickt, dann wird auch er sterben. Und so beschließt er, Tamar wieder in ihr Elternhaus zu schicken. Und dort bleibt sie nun als Witwe in ihrem Elternhaus wohnen. Juda zeugte Peres und Serach mit Tamar. Tamar ist zu Hause bei ihren Eltern in einer anderen Zeltstadt, weit entfernt von der Zeltstadt von Juda. Dort ist Juda mit seinem einzigen Sohn, mit dem Schela, mit seiner Frau, und sie leben je ihr eigenes Leben. Aber auch an den biblischen Personen geht die Zeit nicht spurlos vorbei. Und die Tochter des Schua, also die Frau Judas, die stirbt. Vielleicht altershalber. Sie war die Mutter des Er, des Onan und des Schela. Und Juda ist in Trauer, weil seine Frau gestorben ist. Die Trauerzeit, die hatte eine bestimmte Zeit, die auch gesellschaftlich so festgelegt war. Nach der Zeit der Trauer hat sich Juda offenbar wieder gefangen. Und er hat beschlossen, dass er sich langsam wieder unter die Leute mischen möchte, er als wichtiger Stammesführer. Und er ist mit einem Freund, Juda ist mit einem Freund, mit Chira zum Fest der Schafschur gegangen. Das muss irgendwo draußen eine oder zwei Tagesreisen entfernt von der Zeltstadt stattgefunden haben. Und so hat sich also Juda mit seinem Freund aufgemacht und die beiden Männer haben die Reise unter die Füße genommen. Tamar in ihrem Elternhaus, die hatte wenig Aussicht auf Erfolg. Sie war eine Witwe, schon einmal verheiratet, nicht mehr Jungfrau. Nichts deutete darauf hin, dass sie überhaupt noch eine Chance hätte, Mutter zu werden. Aber irgendeine gute Kraft hat ihr mitgeteilt, der Name dieses Menschen ist nicht bekannt, dass sich ihr Schwiegervater Juda mit einem Freund auf den Weg zur Schafschur macht. Und Tamar hat ihre Chance gewittert. Sie hat auch ihre Witwenkleider ausgezogen, hat sich gewaschen, geputzt, hat ihr Gesicht verschleiert und ist auf dem Weg, wo Juda vorbeikommen musste, an den Wegrand gesessen. Sie hat sich angeboten. Es ist noch eindrücklich, als ich vor 5 Jahren durch ganz Italien wandern durfte, wie viele Frauen am Straßenrand sitzen und sich Männern anbieten müssen. Sie sitzen auf Stühlen, leicht bekleidet und warten, bis irgendein Auto anhält. Das älteste Gewerbe wird das genannt. Aber kehren wir zurück zu der Geschichte von Tamar. Sie sitzt nun dort. Sie ist eine schlaue und eine kluge Frau. Dort wartet sie, verkleidet und verschleiert, und Juda, der die Zeit der Trauer hinter sich hat, vielleicht auch von seinem Freund Chira aufgefordert, kehr zurück ins Leben, freue dich wieder an anderen Menschen, sieht die Frauen am Straßenrand. Und es überkommt ihn die Lust. Und er geht zu einer hin und fragt sie, was sie möchte für ihren Dienst. Er sagt, du, schöne Frau, du gefällst mir. Wenn du mit mir schläfst, dann werde ich dir ein Zicklein schicken. Und die Geschichte will es so, dass er dies ausgerechnet bei Tamar tut. Tamar aber, wie gesagt, ist eine schlaue Frau. Ein Zicklein willst du mir schicken? Ja, wo ist es denn? Juda ist unterwegs, er hat keine jungen Ziegen bei sich, nur seinen Freund. Was gibst du mir? Wie bin ich sicher, dass du es nicht vergisst, nachdem du deine Freude gehabt hast? Gib mir doch ein Pfand. Juda hat nicht viel bei sich, aber er gibt ihr seinen Ring, seine Schnur und seinen Wanderstab. Der Lohn ist vereinbart und die beiden schlafen miteinander. Dann macht sich Juda vom Lager auf den Weg mit seinem Freund und sie gehen zum Fest der Schafschur, vielleicht beide erleichtert, dass Juda nun wieder lebendig ist und in Freude auf das Fest. Aber Juda ist kein schlechter Mann. Er gebietet seinem Freund Chira, hinzugehen und das versprochene Zicklein vielleicht auch noch mit einem Trinkgeld dieser Frau zu überreichen. Und Chira geht zurück an den Ort, zu dem Städtchen, wo Tamar gesessen hat, und er sucht und fragt nach dieser schönen Frau, die da draußen gesessen hat. Aber kein Mensch kennt sie. Niemand weiß von ihr. Und je länger er sucht, je weniger findet er diese Frau. Er fragt die anderen Frauen, die haben aber keine Kenntnis von dieser Frau, die da war. Und so bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu Juda zurückzugehen und sagen, die Frau mit deinem Ring und deiner Schnur und deinem Stab, sie ist unauffindbar. Juda nun möchte nicht, dass es ein großes Gerede gibt deswegen. Es ist ihm ein bisschen peinlich. Und wenn er jetzt da alle Leute fragen würde und eine große Suchaktion machen, dann müsste er ja erklären, was er gemacht hat, dass er seine Schnur und seinen Stab und seinen Ring verloren hat. Und er sagt, lass es gut sein, dann machen wir so, als wäre nichts geschehen. Tamar ist nun wieder zu Hause. Juda, er ist auch wieder zu Hause. Aber irgendetwas hat sich verändert. Jetzt haben wir es ja. Juda zeugte den Peres und den Serach mit Tamar. Tamar ist schwanger. Sie wird ein Kind gebären. Sie ist glücklich, stelle ich mir vor, und zuversichtlich. Sie hat ausgesorgt, ihre Zukunft ist gesichert. Sie wird nicht betteln gehen müssen. Sie wird sich auch nicht prostituieren müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie ist schwanger, in Erwartung, sie ist guter Hoffnung. Und auch wenn die Leute früher in Zeltstätten als Nomaden gelebt haben, so haben auch dort Gerüchte schnell die Runde gemacht. Der Zeitpunkt ist sogar überliefert in der alttestamentlichen Geschichte. Nach etwa 3 Monaten, man hat es offenbar dann gesehen, wurde dem Juda zugetragen, dass seine Schwiegertochter, die Witwe seiner beiden Söhne, er und Onan, schwanger sei. Nun, das ist jetzt aber schon ein dickes Stück. Hat sie sich mit einem fremden Mann eingelassen? Mit irgendjemandem? Sie ist ja eigentlich noch verheiratet. Sie ist ja eigentlich noch Teil meiner Familie, sagt Juda. Und jetzt treibt sie es mit irgendwelchen Spitzbuben, die daherkommen. Sie ist doch eigentlich immer noch eine Ehrenfrau und hat das zu sein. Schwanger wird man nicht einfach so vom Heiligen Geist. Da braucht es einen handfesten Mann dazu. Die Gesetze im Alten Testament, die waren sicher zu jeder Zeit auch ein bisschen unterschiedlich ausgelegt. Aber sie sind teilweise unmissverständlich. Und wer Ehebruch begeht, und die sind so formuliert, dass es meistens die Frauen sind, die Ehebruch begehen, der wird mit dem Tod bestraft. Und Juda, ein Schlägertyp, er lässt nicht spassen mit sich. Er lässt Tamar holen und lässt sie verbrennen. Sie soll verbrannt werden und die Geschichte, die spitzt sich dramatisch zu. Es heißt, das Feuer brannte schon. Da sprach Tamar, die schlaue und kluge Frau. Ich möchte noch etwas sagen. Der Vater dieses Kindes ist der, der mir diesen Ring, diese Schnur und diesen Stock überlassen hat. Ich finde es unglaublich, diese Dramatik und diese Geistesgegenwart dieser Frau, die im letzten Augenblick ihres Lebens noch die Coolness besitzt, diese Bombe platzen zu lassen. Und jetzt haben wir ein neues Problem. Aber wir haben es ja mit Juda zu tun, einem starken Mann, einem handfesten, der auch Entscheidungen trifft und sie durchsetzt. Es gibt nämlich im Alten Testament auch noch ein Gesetz, das heißt, wer mit seiner Schwiegertochter schläft, soll zusammen mit der Schwiegertochter getötet werden. Das steht übrigens gerade dort neben dem Gesetz über die Homosexualität oder mindestens über die homosexuellen Praktiken. Aber das ist nochmals eine andere Geschichte. Eigentlich müsste man jetzt sagen, Juda und Tamar, sie müssen beide verbrannt werden. Aber Juda ist ein Mensch, der leben will. Und er sieht es ein, dass er der Vater ist dieser Kinder, die da geboren werden sollen. Es sind nämlich Zwillinge, die im Bauch der Tamar sind. Und so wird Tamar wieder aufgenommen in diese Familie. Und Juda war durchaus ein Ehrenmann. Er hat von dort an nie mehr mit Tamar geschlafen. Aber Tamar gebar die Zwillinge Serach und Peres. Als die Zeit ihrer Geburt nahe war, da streckte einer dieser beiden Buben seine Hand aus dem Mutterschoß. Und die Hebamme hat schnell einen roten Faden um diese Hand, ums Handgelenk gewickelt. Ich fühle mich beim Lesen an die Zeit erinnert, als meine Kinder zur Welt kamen und man schnell einen Namen ums Handgelenk gewickelt hat. Dann aber ist der andere zuerst zur Welt gekommen, Serach, und Peres als zweiter. Es ist ein pränatales Wettrennen, das sich die beiden Kinder geleistet haben, aber sie sind beide glücklich zur Welt gekommen. Peres ist dann der Ur etwa 40 Mal Großvater von Josef ist. Von diesem anderen Josef, der ja eigentlich gar nicht der Vater von Jesus ist. Das ist die Geschichte von Tamar und Juda. Ich finde sie großartig. Und wenn Sie mir erlauben, noch ein paar Schlussbemerkungen zu machen. Diese Geschichte stellt unsere Moral- und Familienvorstellungen ziemlich auf den Kopf. Wenn man sie liest, ich möchte sie nicht aus der Bibel kippen. Ich möchte sie irgendwie ernst nehmen. Es ist eine Geschichte, die all den Menschen Mut machen kann, denen es nicht gelingt, ein Familienleben zu führen, so wie es die Gesellschaft von ihnen verlangt. Ein zweites. Matthäus schreibt diesen Stammbaum am Anfang seines Evangeliums. Und die Weihnachtsgeschichte des Matthäus, die ist voll von solchen krummen Touren. Auch Maria ist ja eine solche Jungfrau, die bereits verlobt ist und aus den Augen der Verwandten Ehebruch begangen hat. Auch sie müsste man verbrennen. Und dann sind es ausgerechnet die Astrologen aus dem Morgenland, die die Ersten sind, die wissen, wer da geboren ist und die das Leben dieses kaum geborenen Kindes retten. Was will uns Matthäus sagen mit diesen krummen Touren, die er in seinem Evangelium an den Anfang stellt? Vielleicht will er uns sagen, Gott kann auch auf krummen Zeilen gerade schreiben. Gottes Gnade hält sich nicht an den Buchstaben des Gesetzes. Und wenn Gott will, kann er sogar sein eigenes Gesetz überschreiten, um das Leben zu schützen und zu fördern. Ich möchte als Pfarrer und als Christ, als Bruder von euch, als Mensch in unserer Gemeinde an einer Kirche arbeiten, die dieses Wort des Lebens und der Gnade wachhält und über alles andere stellt. Amen.